Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ja, guten Morgen, auch von mir. Für mich zum Aufwärmen und für euch noch als eine gute Nachricht vorneweg. Wir wollen Bucks Life wiederbeleben. Also es ist auch jetzt noch belebt, aber wir mussten leider über die Corona-Zeit lange mit der Kinderzahl sozusagen runtergehen, ja, und konnten nur wenige oder sogar nur eine Familie dort beherbergen. Und wir wollen ab dem 3. Oktober wieder für euch da sein, unter neuen Namen, mit vielen Vertrauten, aber doch auch ein Neustart, nämlich als Weinbärchen. Genau, und das ist ein Dienst an unseren Kleinsten und an unseren Eltern. Und wenn Gott dein Herz dafür erwärmt, komm auf mich gern zu, schreib eine Mail, komm auf Sarah Kuhn zu, die sitzt da hinten und winkt, ja, und sag, ich würde gerne mit dabei sein, ich würde gerne mitmachen. Wir brauchen euch. Okay, kommen wir. Zur Sache, genau. Danke, Delzi. Ja, Predigt ist special für mich und ich habe mir gut überlegt und lange überlegt, worüber ich heute predigen werde oder worüber ich heute predigen soll. Und mir waren einige Sachen sehr schnell bewusst. Das kann nicht tief theologisch sein, das muss etwas sein, was mir liegt und wo ich mich sicher fühle. Es muss eine Sache sein, mit der ich mich auskenne. Und dann war ziemlich schnell, ziemlich klar, was das Thema wird, nämlich das Ende der Welt. Jetzt habe ich die Wirkung dieses Themas im Vorfeld schon ein bisschen getestet und ich höre auch bei euch diese Fragezeichen. Das ist jetzt das leichte theologische Thema. Und wieso komme ich jetzt darauf, dass ich mich damit so gut auskenne? Ich will euch das sagen, warum ich mich damit auskenne. Das Ende der Welt, da komme ich her. Ich komme aus einem winzigen Nest. Ihr kennt das vielleicht als Hintertupfingen oder als Pampa oder als Hintermond. Das Ende der Welt, von dem ich komme, das ist Gransebiet. Und wer von euch kennt Gransebiet? Ja, also, es waren schon einige Tapfere dort. Dieses Ende der Welt, das kenne ich wie meine Westentasche. Da bin ich aufgewachsen. Dieses Dorf, das ist so klein, ich weiß, auch von euch kommen Leute aus kleinen Dörfern, zum Beispiel vom Deutschhof. Das ist so klein, wenn da noch 100 Einwohner wohnen, dann ist es viel. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, um euch so eine grobe Richtung zu geben, ihr fahrt ziemlich geradeaus nach Hamburg und von da an fahrt ihr 2 Stunden lang tief in den Osten. Und wenn ihr in Polen gelandet seid, dann seid ihr zu weit. Manche Leute witzeln mit unserem Nummernschild, das ist nämlich NVP und die behaupten, das würde heißen noch vor Polen. Es heißt aber Nordvorpommern. Wenn ihr also von Hamburg Richtung Osten fahrt, inzwischen gibt es da eine ganz bequeme Autobahn, das war früher nicht so. Da ist man von Kleckerdorf zu Kleckerdorf gefahren, um dann am Ende der Reihe der Kleckerdörfer rechts abzubiegen in eine holprige Landstraße. Und die führte in eine Sackgasse. Und diese Sackgasse ist Gransebiet. Man fährt nach Gransebiet nur, wenn man dorthin will. Man kommt dort nicht zufällig vorbei. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum ich mich mit dem Ende der Welt gut auskenne. Ich habe das Ende der Welt erlebt. Und das Ende der Welt, von dem ich jetzt spreche, ist das Ende der Welt in dem Sinne, dass ein politisches System zusammengebrochen ist. Das Ende der DDR-Welt, ja, Deutsche Demokratische Republik, das sagt nicht mehr vielen was. Ost und West getrennt, zwei Deutschländer. 1989 gab es den Mauerfall und damit drastische Bewegungen, die für uns Deutsche schon auch ja, in einem besonderen Maß erlebbar waren, auch wenn sie eigentlich die ganze Welt betroffen haben. Das war nämlich das Ende einer politischen Ordnung, die über 40 Jahre Normalität war. Das war das Ende von einer ja, irgendwie Balance zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Und als diese Welt dann 1989 ins Wanken geriet und zusammenbrach, heiß ersehnt und doch sehr überraschend, ja, war das auf der einen Seite ein sehr erfreuliches Happening, das mich auch letzten Endes gefreut hat, das aber eben doch uns alle und in besonderem Maße, denke ich, auch die Leute, die eben aus der ehemaligen DDR kommen, auf wackeligen Grund gestellt haben, weil sie von einem Tag auf den anderen nicht mehr gewohnt weiterleben konnten, sondern wirklich in einer großen Unsicherheit sich fanden. Ja? Und das fühlte sich für viele an wie das Ende der Welt. Ich habe hoffentlich jetzt mit diesen beiden Punkten ein bisschen an Glaubwürdigkeit bei euch erworben, dass ihr mir eine gewisse Expertise zutraut in diesem Thema. Und zwei Dinge habe ich aus meinem eigenen Erfahren, aus meinem eigenen Leben gelernt über das Ende der Welt. Einmal, Gott scheut sich nicht, ans Ende der Welt zu kommen. Nicht mal vor Gransebiet scheut er sich. Er hat sogar ein unfassbar großes Interesse, an dein Ende der Welt zu kommen. Er hat dich auf dem Schirm. Die andere Sache, die ich weiß, Gott ist nicht irritiert, er ist nicht eingeschüchtert, er ist nicht ohnmächtig über den Zusammenbruch eines politischen Systems. Er hat keine Angst vor einem weltpolitischen Super-GAU. Er hat keine Angst davor, dass es nicht mehr so weitergeht, wie wir es gewohnt sind. Er ist voll informiert. Und für mich persönlich bedeutete dieses Ende der Welt damals, dieses Ende der DDR-Welt, den Anfang von Gotteswelt für mich. Ich finde das ganz spannend, dass das so zusammenfiel, aber Gott kam an mein Ende der Welt, lokal gesehen, als gerade politisch gesehen ein Weltende stattgefunden hat. In meinem Leben gab es vorher schon immer wieder Vorboten, an denen ich im Nachhinein merke, dass Gott immer schon geplant hat, mich zu treffen und zu mir zu kommen. Aber die Tür zu ihm, ging sperrangelweit auf um diese Wendezeit. Und die ging sperrangelweit auf mit einem Ehepaar, das Gott geschickt hat, gerufen hat ans Ende der Welt. Dieses Ehepaar war Gott in manchen Punkten sehr, sehr ähnlich. Die hatten nämlich auch keine Angst vom Ende der Welt. Die kamen im Prinzip vom anderen Ende der Welt, nämlich aus Brasilien. Und die hatten da schon auch gewisse Erfahrungen und auch Gransewit konnte sie nicht, nicht schrecken. Und sie hatten auch keine Angst davor, in diese Unsicherheit reinzutreten. Ja? Ende von Kommunismus, was passiert jetzt? Ja? Ganz im Gegenteil. Die erkannten sogar Gottes Ruf darin. Sie erkannten Gottes Ruf, an diesen verlassenen Ort zu kommen und Gott dort zu bezeugen. Und wenn ich an dieses Ehepaar denke, dann kommt mir ein Bibelvers in den Sinn, der sie meiner Meinung nach wunderbar beschreibt. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Die waren schon an allerlei Orten gewesen und kamen jetzt ans Ende der Welt. Sie folgten Gottes Ruf. Und was mich fasziniert, ist eben, dass sie tatsächlich den Anfang von Gottes Welt in diesen Umbrüchen wahrnehmen konnten und dass sie ihre Rolle da drin verstanden und diese Rolle annahmen. Die haben gesehen, welche Rolle ihr Leben darin spielt, dass Gottes Welt zu mir kommen konnte, zu anderen Leuten konnte. Und sie haben Jesus tatsächlich, ihre Liebe zu Jesus bezeugt. Ja, in Worten, aber weit darüber hinaus. Die haben Jesus bezeugt mit ihrem Leben. Wenn ich die angeschaut habe und ich habe mir die über Jahre angeschaut, dann habe ich Jesus gesehen. Ich habe gesehen, dass die nicht nur hohle Worte machen, sondern dass die wirklich glauben, was sie sagen. Dass die wirklich glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, der gekommen ist, um die Menschen mit dem Vater zu versöhnen und die Schuldfrage zu ordnen für uns, unsere Schuld zu tragen am Kreuz. Das habe ich gesehen an ihrem alltäglichen Leben, dass die das glauben. Und ja, ihre Worte haben Spuren bei mir hinterlassen und viel mehr. Ihr Leben hat so einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen, dass das Spuren auf meinem Leben bis in die Ewigkeit gezogen hat. Die haben mein Leben bis in alle Ewigkeit beeinflusst. Bei ihnen habe ich Jesus gefunden. Um euch ein bisschen zu verdeutlichen, was das bedeutet hat, was ich an ihrem Leben gesehen habe, möchte ich euch ein bisschen mitnehmen, was so meine Lebenswelt damals war, kurz nach der Wende. Ich erinnere mich an Bilder im Fernsehen vom Mauerfall. Ich erinnere mich daran, wie meine Familie und ich das erste Mal in den Westen gefahren sind, nach Lübeck. Ich erinnere mich an ewig lange Schlangen an den Grenzübergängen. Und ich erinnere mich an runtergekurbelte Fensterscheiben und überglückliche Leute, die Bananen durch die Fenster gereicht haben. auf deren Gesichtern du einfach die reine Freude eines Schenkenden gesehen hast. Und ich erinnere mich an die Leute, die im Auto saßen, die ohne einen komischen Hintergedanken super erfreut waren über dieses Geschenk und dieses Geschenk auch ohne Hintergedanken empfangen konnten. Und ich erinnere mich da an eine Geste von Bruder zu Bruder. Und das hatte für mich etwas Himmlisches. Das war nämlich echt ein reiner, ich möchte sogar sagen, ein heiliger Moment. Und dann erinnere ich mich daran, wie diese Euphorie der ersten Stunde, wie die langsam verblasste und wie Enttäuschung sich breit machte. Und dann kamen plötzlich Wörter auf wie Wessis und Ossis, nicht mehr Bruder und Bruder. Und dann kamen so Dinge wie, so Gedanken, danke Fabian, wie Alleskönner und Versager, Schaffer und Faule. Die einen, die geben und die anderen, die den Rachen nicht vollkriegen können und sich noch beschweren und noch nicht Danke sagen können einfach. Und einfach so eine Atmosphäre, an die erinnere ich mich so als 14-, 15-, 16-Jährige. Und das war eine Zeit, ich erinnere mich an die Worte meiner Mutter, die das so beschrieben hat, alle gehen weg und bleiben tun nur die Alten und die Doofen. Und wir, hat sie damals gesagt. Und das war tatsächlich so, jeder, der Zukunft suchte, jeder, der irgendein Interesse an einem Weiterleben hatte, der ist weggegangen aus Gransebiet und aus dieser Region. Und in diese Region, wo jeder vernünftige Mensch, der zwei gesunde Hände und Beine hat, weggegangen ist, in dieser Situation kommt dieses Ehepaar zu uns. Sie wählen von allen Orten Gransebiet. Eigentlich das Nachbardorf, aber ich will euch jetzt nicht so überstrapazieren mit der Geografie da. Ein Ehepaar in den besten Jahren, auf der Höhe ihrer Kraft, mit 5 Kindern, da wählen sie als Basispunkt, als Start ins Leben für ihre Kinder diesen hoffnungslosen Ort, diesen gottverlassenen Ort. Und ja, für ihre Blütezeit des Lebens finden sie das Ende der Welt. Und das hat tief zu mir gesprochen. Und da habe ich Jesus durchleuchten sehen. Da habe ich den Vater durchleuchten sehen, der seinen Sohn nicht nach Rom zum Kaiser schickt, in irgendeinen Palast, sondern der seinen Sohn als Baby zur Welt kommen lässt in Bethlehem. Und da sehe ich Jesus, der Nazareth seine Heimat nannte, wo Philippus sagt, na, was kann schon so Gutes aus Nazareth kommen? Ja, und das hat Jesus als Heimatort gewählt. Und auch die haben diese Gegend dort als ihre Heimat gewählt. Und wie Jesus sind sie einer von uns geworden. Da hat man nicht das Gefühl gehabt, die wollen uns belehren oder irgendwas, sondern die waren echt, die waren welche von uns. Und genau das habe ich verstanden, auch wenn ich das damals nicht so beschrieben hätte und wenn ich das intellektuell sicher nicht kapiert habe, aber mein Geist hat das kapiert, dass die echt waren. Und wie ich schon gesagt habe, das hat Spuren in meiner Ewigkeit hinterlassen. Jetzt habe ich schon eine ganze Menge mit diesem Schlagwort, das Ende der Welt, rumgespielt und habe euch, bei euch Erwartungen geweckt und habe sie nicht bedient. Wenn wir als Jesus-Nachfolger das Ende der Welt hören, dann denken wohl die meisten daran, Jesus kommt wieder. Und das ist auch gut so, weil er kommt wieder. Und gleichzeitig denken wir ganz oft an irgendwelche Horrorszenarien, die mit Angst und Schrecken verbunden sind. Und da läuft dann bei vielen von uns gleich ein Film ab, der eigentlich nicht Glauben hervorbringt, sondern uns ängstlich in die Ecke drängt und eigentlich untätig macht. Mit dem Einzug von Covid-19 taucht einmal mehr diese Frage auf. Kommt Jesus jetzt bald wieder? Ist das das Ende der Welt? Ist das nur das Ende einer gesellschaftlichen Normalität, wie wir sie kennen? Oder kommt jetzt tatsächlich Jesus bald wieder? Und wir können zurückgehen zu diesem Fall des Eisernen Vorhangs in die 90er Jahre. Wir können durch die Historie der Menschheit zurückgehen und wir werden immer sehen, dass Christen sich gefragt haben bei Katastrophen oder wie auch immer, ist das jetzt das Ende der Welt? Kommt Jesus jetzt wieder? Wir können ganz weit zurückgehen, die Jünger haben Jesus gefragt. In der Apostelgeschichte 1 lesen wir, dass Jesus 40 Tage mit den Jüngern über das Reich Gottes gesprochen hat. Und dann bricht am Ende diese Frage bei ihnen auf. Und sie formulieren es so: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Die haben diese Frage auch gehabt. Und Jesus rückt ihnen den Kopf zurecht. Er nordet sie wieder ein und wendet ihren Blick auf das, was wichtig ist. Er sagt: Es ist nicht eure Sache. Die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und uns bringt er auf den Boden der Tatsachen zurück. Es ist nicht unsere Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen. Ja, wir sollen wachsam sein. Und wir sollen die Zeichen der Zeit lesen. Nein, wir sollen uns nicht in Horrorvisionen ergehen. Jesus sagt selber: Erschreckt euch nicht. Und was ist nun unsere Sache? Jesus fährt fort: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und bis an das Ende der Welt. Jesus nimmt unsere Aufmerksamkeit und lenkt sie auf unsere Sache. Horrorszenarien sind nicht unsere Sache. Zeiten und Zeitpunkte sind nicht unsere Sache. Unsere Sache ist Zeuge sein. Und ist es nicht interessant, das ist mir aufgefallen während der Vorbereitung, dass das philosophieren über das Weltende und das Baden in diesen Horrorszenarien eine gewisse Faszination auf uns ausübt, während das, was unsere Sache ist, Zeuge sein, Schreckensvisionen bei uns hervorruft, bei vielen von uns, dass wir Schweißausbrüche bekommen, wenn es darum geht, Zeuge zu sein, und ich schließe mich da voll ein. Ja, ich habe diese Momente. Und ich möchte heute euch Mut machen, und euren Blick weg von den Schweißausbrüchen und auch weg von diesen Schreckensvisionen Zeuge auf eine letzte Entdeckung richten, die ich während der Predigtvorbereitung gemacht habe. Jesus sagt uns, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ich möchte nochmal dieses Ehepaar heranziehen, um das euch zu illustrieren und euch das deutlich zu machen, was da mein Punkt ist jetzt. Ich habe vor kurzem anlässlich eines 70. Geburtstages mit ihnen gesprochen und habe ihnen erzählt, welche Wirkung sie auf mein Leben gehabt haben. Und sie waren zutiefst berührt, sie waren völlig fassungslos und haben zu mir gesagt, aber wir haben doch nur unser Leben gelebt. Das war für die einfach unfassbar. Ja, das hat sich für sie nicht so angefühlt, als sie diese Wirkung auf mich hatten. Das hat sich für sie nicht so bedeutsam angefühlt, wie es für mich war. Das war einfach nur das normale Leben, das sie gelebt haben, weil sie Jesus lieb gehabt haben. Und da möchte ich Detlef zitieren, der uns jetzt ein paar Mal darauf aufmerksam gemacht hat, wenn wir Jesus anschauen, dann werden wir ihm ähnlich. Dann verwandeln wir uns in sein Bild. Und das ist meine Einladung heute, euch nicht vom Zeuge sein gefangen nehmen zu lassen, sondern Jesus anzugucken. Und das ist mein Zuspruch heute an uns, dass unser Leben, wo wir Jesus lieben, sprechen wird. Dass unser Leben lesbar wird für die Leute um uns herum. Und dass sie Jesus erkennen werden an uns, weil er in uns wohnt. Das ist die Natur der Gotteskinder. Das ist nichts, wofür du dich verbiegen musst, wofür du dich anstrengen musst, wo du dich hinprügeln musst. Braucht es unser Ja? Ja. Ist es unsere Entscheidung? Ja. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille ist, niemand kann das machen. Niemand von uns kann Jesus deutlich machen. Außer der Vater tut selbst durch uns. Außer Jesus tut selbst durch uns. Und das ist heute meine Botschaft an euch. Wir werden seine Zeugen sein. Und ich bin einfach gespannt, wie ihr hoffentlich nicht nur erst im Himmel, sondern auch schon vorher mit offenen Mündern da sitzt, wenn Leute euch erzählen, das hast du damals gemacht. Und wenn wir so dastehen wie dieses Ehepaar und sagen, echt, ich habe doch nur mein ganz normales Leben. Ich möchte euch einladen heute, wenn eure Welt zu Ende geht, ja, wenn ihr euch am Ende der Welt befindet oder wenn irgendwelche Schreckensvorstellungen sich vor Augen schieben wollen, euch und euren Fokus gefangen nehmen wollen. Kraft zu empfangen vom Heiligen Geist und Zeuge zu sein. Ich weiß, was ich möchte, wenn Angst sich einschleicht vor dem Weltende. Ich möchte Kraft empfangen vom Heiligen Geist und ich will Zeuge sein. Ja? Ich stehe heute hier, weil dieses Ehepaar das für mich getan hat. Und deswegen möchte ich mich selber genauso dran erinnern. Aus dieser Perspektive der damals Verlorenen möchte ich uns zurufen, ihr seid gebraucht. Ja, da sind Leute, die brauchen euch. Ja? Und ihr habt das ganze Zeug dazu, was ihr braucht. Ich möchte heute zwei Aufrufe machen. Einen für die Leute, die noch an diesem gottverlassenen Ort sind. Nicht jetzt unbedingt lokal gesehen, aber die Gott noch nicht kennen, die so sind wie ich damals in Gransebiet. Keine Ahnung von Gott. Hat mir noch keiner wirklich was erzählt. Gott kommt heute an dein Ende der Welt. Und meine Schwester hatte am Anfang noch einen sehr speziellen Eindruck dazu. Und den soll sie auch selbst sagen.
Hallo, ich bin Susanne, die Schwester. Ich kenne Gransebiet, genau, und Gott hat heute Morgen zu mir gesprochen. Und ich kenne Jesus, ja. Und jetzt kommt's auf euch an. Wenn ihr Jesus noch nicht kennt, wenn ihr hier sitzt und Jesus noch nicht kennt und wenn ihr vor den Kameras sitzt und Jesus noch nicht kennt, dann will ich euch sagen, dass Gott euch ruft. Er ruft euch heute und jetzt. Und es kann sein, dass du schon oft gehört hast davon, dass du mit Freunden geredet hast über Jesus, aber du hast noch keine Nägel mit Köpfen gemacht. Und du standest schon vor der Entscheidung, vor der Tür sozusagen des Himmels, so, will ich mitmachen bei Gottes Reich oder nicht, aber du hast dich noch nicht getraut und deine Hände sind ganz schwer, weil du selber tun wolltest, weil du selber machen wolltest oder weil du schon so viel die Hand gehoben hast, um anzuklopfen. Und ich will euch einfach Mut machen, weil Jesus, er ruft euch. Er will euch bei sich haben. Er liebt euch von ganzem Herzen. Und es ist jetzt an euch einfach eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich will den ganzen Segen, ich will die Geschenke, ich will nicht mehr selber machen. Und deswegen will ich euch segnen einfach mit der Atmosphäre.
Ja. Wenn da jemand jetzt ist, dann lade ich dich ein, aufzustehen und Nägel mit Köpfen zu machen, wenn sich jemand angesprochen fühlt davon.
Und auch vor den Kameras einfach, stellt euch hin, also als Zeichen, ich will jetzt. Und ich möchte euch segnen mit der Herrlichkeit Gottes, die jetzt eure Zimmer füllt oder die Engel, die direkt neben um euch rumstehen. Und ja, ich segne euch mit Mut, ich segne euch mit felsenfesten Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und es wird euer Leben verändern. Freut euch drauf.
Ja.
Amen.
Amen.
Und ich möchte noch eine zweite Sache mit euch machen, die mir am Herzen liegt. Wenn ihr merkt, eben Zeuge sein, das treibt mir den Schweiß auf die Stirn. Das ist nicht meine Wohlfühlzone. Möchte ich euch auch einladen, aufzustehen. Und ich möchte gern für uns beten, dass einfach jede religiöse Verstaubtheit auch, wo wir Vorstellungen in unserem Kopf haben, wie Zeuge sein aussehen muss, wo wir im Kopf haben, was wir Leuten sagen müssen oder die uns gar nicht hören wollen, ja, oder so, dass Gott einfach uns einmal den Staub abbläst und wir in unserer Natürlichkeit, so wie wir geschaffen sind, Zeuge sein können. Ich habe manchmal zu Gott gesagt, ich kann das nicht, bei einem anderen Thema, aber egal, ich habe gesagt, ich kann das nicht. Und dann hat Gott zu mir gesagt, na Christina, ich kenne dich doch, mach es einfach so, was kannst du? Ja, ich hatte meine Latte oft so hochgelegt. Und er hat gesagt, wir treffen uns jetzt da, was du kannst. Und das möchte ich euch zusprechen, dass er euch genau kennt und er weiß, was ihr könnt und das reicht aus. Jesus, ich danke dir einfach, dass wir nicht gemacht sind für Angstvisionen, dass wir nicht gemacht sind für Horror und auch nicht für Zeiten und Zeitpunkte. Ich danke dir, dass wir gemacht sind als Kinder Gottes. Ich danke dir, dass deine DNA in uns zu Hause ist, dass das unsere DNA ist. Und ich blase heute den Staub von der Kindschaft. Und ich sage, in Natürlichkeit werden wir Zeugen sein. Weil wir Kinder Gottes sind, werden wir Jesus bezeugen. Ich spreche dich frei in deiner Jesusliebe zu leuchten. Es ist genug, dass du dein Licht nicht unter den Scheffel stellst. Du musst keinen Kronleuchter und was weiß ich anschaffen, der gar nicht zu dir passt. Es reicht, dass du dein Licht nicht versteckst. Und Heiliger Geist, ja, belieb uns und öffne uns die Augen dafür, wie wunderbar du uns gemacht hast. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.